Palagay.
Tuse mo na!
Ja, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei und was war da wieder los in der NFL an diesem Wochenende? Es ist einfach nicht zu glauben und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und einer, der nicht viel Spaß hatte heute Abend oder heute Nacht vielmehr, ist Joshua und Joshua vertritt heute Kutsche. Joshua ist Cardinals-Fan. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ihm geht. Das war wirklich wie hieß das bei Spaceballs? Lächerliche Geschwindigkeit. Das war die lächerlichste Niederlage aller Zeiten, glaube ich, für die Cardinals. Und dann hören wir doch mal, wie es ihm geht. Hallo? Er klingt, also ich habe gerade schon in der Anmoderation gesagt, bei Spaceballs hieß es früher lächerliche Geschwindigkeit. Ich habe eben anmoderiert, das war gefühlt die lächerlichste Niederlage aller Zeiten in der NFL. Wahrscheinlich ist das natürlich sehr übertrieben, da gab es schon andere verrückte Dinge. Aber die Cardinals, was die sich heute geleistet haben, du bist Cardinals-Fan. Ich fahre jetzt gleich mit dem Spieltag ins Haus. Aber ich muss natürlich wissen, ja, was sind deine Gedanken jetzt so kurz nach diesem Spiel? Entschuldigung, dass ich so lachen muss.
Ich habe keine Gedanken mehr, wirklich. Ich will einfach nur heulen. Das ist wirklich alles, was das kannst du dir nicht mal ausdenken. Wirklich, das kannst du dir nicht mal ausdenken.
Nee.
Du solltest 28-6 führen. 28-6. Oh. Nee. Ja. Oh, fucking hell. Ey, das wird eine Therapiestunde. Ich sag's dir, es ist mal. Boah, ich kann nicht mehr, echt. Ich sitze hier auf der Couch, ich saß hier, ich habe mir das angeguckt. Ich kann nur lachen. Ey, du darfst ja gar nicht sauer werden, wirklich. Ansonsten würde ich die Wohnung auseinandernehmen.
Na, du weißt ja, Lennox, mein Sohn, ist auch Cardinals-Fan. Und ja, ich habe ihm, er schläft schon, weil er morgen früh aufstehen muss. Ich habe ihm geschrieben, nur, dass, wenn du dir das morgen anguckst, morgen früh wirst du ausrasten, so wie du noch nie ausgerastet bist in deinem Leben.
Ehrlich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Es ist unbeschreiblich.
Ja, also wir wissen, die Cardinals haben gegen die Titans gespielt, die bis dahin noch kein Spiel gewonnen haben. Die Titans schlagen die Cardinals. Wir machen das jetzt einfach mal weg. Oder möchtest du noch ein bisschen warten, damit du noch ein bisschen runterkommst? Wollen wir noch erstmal ein bisschen allgemeiner reden? Nee, oder? Wir sind jetzt gleich da. Bringen wir es hinter uns.
Ich wollte gerade sagen, lass uns Pflaster abziehen, ganz ehrlich. Dann habe ich vielleicht danach auch genug Zeit, das Spiel zu verdrängen.
Also die Titans spielten gegen die Cardinals. 22-21 ist das Spiel am Ende ausgegangen. Es ist nicht zu glauben gewesen. Ich glaube, zur Halbzeit stand es 21-3. Und ja, du hast eben schon angesprochen, ihr hättet eigentlich 27. War es dann 6 schon oder noch 3? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ihr hättet... Ihr hättet 28-6, hättet ihr in Führung gehen müssen. Und dann hat die Mercado letzte Wochenende nicht aufgepasst, was Mitchell passiert ist von den Colts. Und nimm mich bitte mit in diesen Spielzug.
Ich nehme dich mal mit in die zweite Halbzeit. Wir rollen das ganze Ding einfach ein bisschen größer auf, weil so ziemlich, also du kannst es dir wirklich nicht ausdenken, Flo. Es ist wirklich unbeschreiblich. Und wenn du, wie ich als Cardinals-Fan, da vor der Glotze sitzt und du guckst dir das an, dann fragst du dich, haben die Buchmacher irgendwie ihre Finger im Spiel oder was ist passiert? Ja, da kommen die Cardinals aus der Halbzeit. Toller erster Drive. So, das Erste, was passiert ist, Kyler Murray kriegt den Ball gegen den Kopf gesnappt. Fumble, Recovery, Titans Ball. Okay, noch nie gesehen so ein Play. Da doch, ab und zu schon. Aber das war einfach wirklich Pinpoint Cardinals. Dann erstmal die Offensive wieder komplett inaktiv gewesen. Ja, auch direkt die Defense auf den Platz lassen können oder Offense spielen lassen können, eigentlich alles egal. Und dann kommt eben dieser Amari Mercado-Spielzeug, 3. und 1, wundervoll geblockt, toller Lauf, wirklich. Die ich glaube, was waren es, wie viele Yards? 72 Yards waren es, glaube ich. Die 72 Yards hat er toll zurückgelegt, wirklich. Ey, Speedy Gonzales-mäßig. Ja, und wie du gesagt hast, er hat Adonai Mitchell nachgeahmt und für mein Empfinden tatsächlich hatte er noch Kontrolle über den Ball, als er quasi angefangen hat, die Line, also der Ball die Line zu berühren, ja, also, wenn du das digital nachvollziehst, Ich kann aber auch genauso gut die Entscheidung nachvollziehen, dass du der Schiedsrichter sagst, ne, so ein Verhalten bestrafen wir einfach rigoros. Und der Ball war halt weg. So, das heißt Touchback nach dem 72-Yard-Touchdown, nicht Touchdown-Lauf, Entschuldigung, von dem Mario Di Mercado.
Aber sag mir mal ganz kurz, ne, wie gesagt, wir haben es letzte Woche schon gesehen, es gab es auch schon vorher mal, letzte Saison, was weiß ich, der Saison davor. Wenn das gerade passiert ist, wie kann, also ich kann mir das einfach nicht erklären, wieso man eine Woche später, also entweder, also oder überhaupt, egal ob es jemand anders vorher gemacht hat, aber ich meine, das ist doch das A und O und er läuft ja vorher schon. Also ich meine, wenn er Pech hat, so langsam wie er wird, weil er denkt, er hat es schon sicher, der Verteidiger, ich weiß nicht mehr, wer es war, ist ja auch schon fast da. Also er hätte das Ding, wenn er durchgezogen hätte, wahrscheinlich hat er aber rausgenommen und dann einfach so lässig ist er gewesen, auch im Kopf. Und,
ja, richtig.
Und hat also gedacht,
zumindest.
Nee, keine Ahnung.
Zumindest schauen ja häufig Spieler in der Situation noch auf den Jumbotron, ja. Weißt du, diesen 20 ja. Quadratmeter großen Fernsehen, ja. Fernseher, der über dir hängt. Zumindest gucken ja die Spieler noch darauf. Nein, Mario Di Mercado hat ja gar nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Der war komplett Blackout. Komplett. Ja. Nicht nur hat er Jerry Sneed ihn eingeholt, weil er abgebremst, sondern er wirft den Ball dann auch noch durch die Endzone, weil er denkt, der wäre Superman. Keine Ahnung. Ich denke mal, das gibt eine ordentliche Ansprache, zumindest mal auch an ihn, aber wir sind ja noch gar nicht fertig.
Nee.
Das war ja noch gar nicht der Verrückteste. Ja.
Ja. Ja, dann haben die Titans angefangen mal zu spielen, haben mal einen Touchdown gemacht. Sind auf 12, 21 rangekommen, hast aber auch gedacht, okay, Joey Sly hilft den Cardinals noch, verschießt den Extrapunkt, dadurch bleiben es 9 Punkte vor und ist halt kein One-Score-Game. Ja, und dann nehme ich mit zu dieser absurden nächsten Szene.
Ja, du musst dazu sagen, zwischendurch hat sich ja Tim Brimann auch noch das Bein gebrochen.
Stimmt, das war auch noch.
Das war auch noch so ein Ding. Kyler Murray war ja kurz auch im Locker-Room, der hat sich seinen Fuß anschauen lassen, aber ganz ehrlich, nach dem Snap gegen meinen Kopf hätte ich auch erstmal kurz ein paar Plays frei gemacht, und nach der offensiven Performance da wieder in der zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz, das nächste Play, und ich glaube, das haben wir echt doch nicht so häufig gesehen. Nee. Cam Watt scrambled über die linke Seite raus, versucht einen Ball zu werfen. Ich weiß nicht auf wen. Es war auf jeden Fall nicht Tyler Lockett, weil dazu kommen wir gleich.
Ja.
Wirft den Ball, der Ball wird getippt. Unser Safety, Dadrian Taylor-Demerson, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, interceptet den Ball. Bei der Interception stolpert er, keine Ahnung, landet auf dem Boden. Der Boden forciert einen Fumble. Der Fumble schießt gegen das Bein von Keetrill Clark, einem unserer Cornerbacks. Keetrill Clark schießt den Ball in die Endzone, passt zu Tyler Lockett, aber wirklich passgenau.
Football.
Und Tyler Lockett
Football.
Kommt von der Seite rein. Tyler Lockett findet einfach irgendwie immer einen Weg, einen Touchdown im State Farm Stadium zu produzieren. Ist halt so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe so ein Play noch nie gesehen. Also ich habe wirklich schon eine Menge verrückte Sachen gesehen. Aber das grenzt wirklich an absoluten Wahnsinn, vor allem wenn du berücksichtigst, was vorher passiert ist. Also die Sequenz von Dingen, die den Arizona Cardinals widerfahren ist in der zweiten Halbzeit, das ist die Gipfel der Unerträglichkeit. Ja. Der Gipfel der Unerträglichkeit, wirklich.
Und ich komme nicht. Ich fand den Moment noch, also du hast es jetzt so, ich fand, es war so dieser Klassiker, weil der Ball schießt dann zu dem, ich habe vergessen, wer es war, nach dem Fumble, und ich fand, das war so dieser Moment, ich nehme ihn mit den Händen auf, aber schieße ihn gleichzeitig mit dem Fuß weg, sodass meine Hände ins Leere greifen.
Ja, du musst dich doch nur auf den Ball
werfen.
Das war Keetrill Clark, aber du musst dich doch nur auf den Ball werfen, abgesehen davon, dass du den Ball
wäre das Spiel dann zu Ende gewesen, wahrscheinlich.
Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich, als wäre es geskriptet. Das ist ganz ekelhaft. Und dann, wie gesagt, resultiert daraus aus der Interception der Cardinals, resultiert ein Touchdown der Titans. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. 21-19, dann?
Ja, dann, die Cardinals schaffen es nicht, ein First Down zu produzieren, weil wir absolut konservativ spielen, ist halt leider so. Die Cardinals haben es ja auch nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit einen Punkt aufs Tablett zu bringen. Das meiste an der offensiven Produktion ist ja auch im ersten Viertel entstanden.
Mhm.
Oder eigentlich ausschließlich im ersten Viertel. Und das ist tatsächlich auch so ein Problem bei der Cardinals gewesen. Aber jetzt auch schon über die letzten vier Spiele hinweg. Nee, aber wie gesagt, die Titans kommen dann nochmal in Possession, gehen das Feld runter, kurz zusammengefasst, und schießen dann das Game Winning Field Goal.
Ja, das auch noch mit irgendwie Calvin Ridley mit einem fetten Catch über, keine Ahnung, wie weit er war, aber also da sahen die Titans so aus wie ein richtig gutes Team.
Ja, meinetwegen, die Eagles kannst du jetzt schlecht anführen, weil die hatten heute keinen Game-Winning-Drive, aber keine Ahnung, nimm jedes andere Team. Jedes andere Team hätte das Spiel wahrscheinlich gewonnen.
Das ist aber wirklich unglaublich.
Es ist wirklich unglaublich. Und ganz ehrlich, also das war jetzt der erste Sieg für die Titans. Cam Wards erster Karrieresieg. Herzlichen Glückwunsch an Cam Ward. So viel fern das muss sein. Joey Sly hatte, halte ich fest, in seinen 7 Jahren, die er in der NFL spielt, nicht ein Game-Winning-Field-Goal in unter 2 Minuten geschossen. Nicht eins.
Wirklich?
Das war natürlich auch sein erstes Mal. Also herzlichen Glückwunsch auch an Joey Sly. Gerade nach der Pleite letzte Woche, wo er ja gegen die Texans alles verschossen hat, was nicht Rang und Namen hatte. Nee, aber das muss Konsequenzen haben bei den Cardinals. Also ich...
Aber was? Also was sind deine Konsequenzen?
Ich habe keine Ahnung. Also
ich muss mal sagen, also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es dir als Titans, sage ich schon, wie es dir als Cardinals-Fan geht. Ich habe das auch schon öfter thematisiert. Das war jetzt natürlich wirklich, wie soll man sagen, over the top. Also das war jetzt nochmal, aber ich finde, die Cardinals haben irgendwie so ein, wie soll ich es nennen? Also das ist irgendwie auf eine Art, also auch wenn es meinetwegen Verletzungen sind oder was auch immer, aber es ist irgendwie Cardinal-like, oder nicht? Also irgendwas, finde ich, hat diese Mannschaft einfach, wo du so denkst, das gibt's eigentlich nicht, aber es, ja, ich weiß nicht, wie man das, hast du Scheiße am Fuß, sagt man irgendwie im Fußball oder so, aber ich weiß es irgendwie nicht. Also, boah.
Ja, das gehört zu Cardinals-DNA, du hast schon vollkommen recht, sich selbst zu besiegen. Das können die unheimlich gut. Also wirklich unheimlich gut, da sind die Profis drin. Wenn es wirklich darauf ankommt, und wir reden hier nicht mal von, also guck mal, du spielst ein gutes Quarter-Football, sowohl gegen die 49ers zum Beispiel, ja, vor 2 Wochen, ja, als auch gegen die Seattle Seahawks letzte Woche, verlierst trotzdem nur mit einem Field Goal. Und das waren ja auch beides Walk-Offs.
Ja.
Da ist Grund für Optimismus. Und dann siehst du so ein Spiel,
ja,
gegen das schlechteste Team der Liga und du verlierst mit, du hast 21-6 mit was weiß ich wie viel Minuten im vierten vorne gelegen. Du verlierst mit 21-22 das dritte Walk-off-Field-Goal in Folge, also in 3 Wochen in Folge. Nee, ganz ehrlich, das muss Konsequenzen haben. Die Cardinals schaffen es nicht, über ein Quarter hinweg offensiv produktiv zu sein. Ich weiß nicht, wie die Konsequenzen aussehen, aber da muss ganz, ganz dringend was geändert werden. Ganz, ganz dringend. Ich weiß nicht. Das ist aber auch gerade noch zu frisch. Also.
Ja, das glaube ich. Deswegen, wir haben jetzt damit mal schnell angefangen, weil das musste natürlich sein, also das jetzt irgendwie noch in die Hinterhosentasche zu stecken und erst nachher rauszuholen, das ging auf jeden Fall nicht. Gerade mit dir als Cardinals-Fan, also das war wirklich, also ich habe hier vorgesessen, also mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen und ja, sowas hat man lange nicht, also wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr müsst euch letzte Viertel, oder nee, die Mercado war schon im, nee, es war, doch, das war noch im dritten Vierteljahr. Aber Halleluja.
Du findest keine Worte dafür. Nee. Egal, wenn du das irgendjemandem in 10 Jahren erzählst, so, boah, guck mal, damals gab es das Spiel da, Junge, ey, kannst du gar nicht glauben. Du würdest es nicht glauben, wenn du es nicht gesehen hast.
Gut. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Lass uns einmal, man könnte sagen, da sprechen wir auch am Ende nochmal drüber. Ist kaum zu glauben, aber innerhalb dieses Spieltags war quasi ein Viertel der Saison schon wieder rum. Mit mehr oder weniger 5 gespielten Spielen für jedes Team. Natürlich gab es in dieser Woche auch die ersten Bye-Weeks. Atlanta, Green Bay, Chicago und Pittsburgh haben nicht gespielt. Das bedeutet dann immer so, ja, wir sind jetzt so einen guten Monat in der Saison und man kann vielleicht so die ersten Fazits und so weiter ziehen. Lass uns das mal vielleicht ans Ende schieben. Von diesem Spieltag. Man kann auf jeden Fall wieder sagen, die NFL delivered auf jeden Fall, weil vor diesem Spieltag gab es auf jeden Fall von den 14 Playoff-Teams des letzten Jahres, haben 6, waren gerade mal beim Rekord von 500 oder drunter. Mhm. Das hat sich jetzt im Laufe des Spieltags nochmal ein bisschen verändert. Aber vor diesem Spieltag war es zumindest so. Und wenn wir mit diesem Spieltag schon anfangen, dann müssen wir einmal ganz kurz, das ist ja deine Division quasi. Die 49ers haben gegen die Rams gespielt am Donnerstag. Und auch das war ein, also wenn die NFL was kann, dann ist es, wenn du sitzt und guckst auf ein Spiel und sagst, ah ja, okay. Bei den 49ers fehlt die Hälfte der Spieler. Die Rams sind eigentlich gut drauf, richtig gutes Team. Und das werden die schon zu Hause irgendwie die 49ers wegbügeln. Und dann wachst du morgens auf und guckst da und siehst die 49ers gewinnen 26-23 und denkst dir, ja, okay, das ist, Das ist dieses, also wenn Toyota nicht, sich nichts ist unmöglich, wenn die sich diesen Slogan nicht gesichert hätten, dann müsste das, hätte das die NFL machen müssen. Also das ist wirklich auch das, oder? Also ich meine, das hat, damit hast du doch auch nicht gerechnet, oder?
Nein, also ich sag mal so, wir hatten ja Freitag frei. Das war ja eine ganz nette Sache, oder zumindest die meisten von uns. Und dann ist das Ritual bei mir, Käffchen machen, Couch, Highlights gucken. Ja. Gerade wenn es Interdivision ist, ist natürlich immer recht interessant. Aber ich habe mit vielen gerechnet. Ja? Die Rams spielen mit den Eagles noch 2 Wochen vorher Head-to-Head, finden natürlich irgendwie einen Weg, das Spiel zu verlieren. Und dann gehst du gegen die 49ers, die wirklich mit dem Lazarett-Trupp ankommen und verlieren das Spiel. Aber da siehst du halt auch einfach, dass kleine Fehler, und in dem Sinne waren es ja Turnover, ne, sowohl Kyron Williams als auch Blake Quorum hatten ja beide Fumble, beide sehr bedeutende Fumble auch, dass du dich ganz schnell selber besiegen kannst und dass jedes Team in der NFL, ich stoße jetzt auch nochmal auf das Cardinals-Spiel an, dass jedes Team jeden Sonntag in der NFL diese Fehler in der Lage ist auszunutzen. Und ja, in dem Sinne, die Rams haben sich nicht dumm angestellt. Die Rams hatten auch viel mehr Yards als die 49ers produziert. Aber die 49ers waren einfach gnadenlos. Die haben ihre Chancen genutzt und dann haben sie in der OT das Field Goal geschossen und das Spiel quasi mit nach Hause genommen. Ne?
Haben dann vor allen Dingen die 49ers, auch defensemäßig, muss man dann auch sagen, ne, stoppen dann die Rams bei 4th-and-1 in der Overtime, sodass die nicht mehr die Chance haben, ihr Field Goal zu machen. Also auch Defense, auch ohne Bosa und sonst wen, haben sie performt am Ende.
Definitiv. Ja. Und wenn du den 49ers eins lassen musst, dann, dass die Wege finden, Spiele zu gewinnen. Und das ist das, worauf es am Ende ankommt. Das
ist umgekehrt wie die Cardinals. Ne? Die Cardinals finden Wege, Spiele zu verlieren.
Schön, dass wir nochmal ein bisschen Salz in die Wunde geben. Aber ja, genau so ist es halt. Es gibt Teams, die finden Wege, Spiele zu gewinnen. Und zum Beispiel die Vikings sind da als solche anzuführen. Ne? Wenn du gerade guckst, wie viele One-Scoring-Games die vor allem ja letzte Saison, finde ich, entschieden haben. Ja. Ich glaube, es waren 8 oder so in der Zahl. Es gibt Teams, die finden Wege, Spiele zu gewinnen. Und es gibt Teams, die schaffen das nicht. Und die 49ers sind derzeit eines dieser Teams. Und dementsprechend sitzen jetzt gerade ganz entspannt natürlich auch am Platz 1 der NFC West.
Schön mit 4-1. Wirklich überraschend, muss man wirklich mal sagen. Also Hut ab.
Definitiv.
Haben die eine Diskussion jetzt, Mac Jones oder Purdy?
Nein, denke ich nicht. Ich denke, Mac Jones' Produktion ist der lebende Beweis dafür, dass jeder Quarterback bei Kyle Shanahan sehr gut produzieren kann. Das klingt zynisch, ist es aber nicht. Das ist ein Riesenkompliment einfach an die 49ers und an das Coaching und zeigt auch einfach, was einfach so ein Facettenwechsel, ne? Wir haben es bei Baker Mayfield gesehen, wir sehen es bei Sam Darnold gerade, was so ein Facettenwechsel in einem guten Coaching-Staff auch meinetwegen halt einfach für einen Quarterback tut, den du schon längst abgeschrieben hast. Ja, Sam Darnold hat es nicht leicht, beziehungsweise Mac Jones hatte es auch nicht leicht bei den Patriots.
Vor allem, der hatte ja, muss man nochmal sagen, eigentlich eine sehr gute erste Saison. Wir sind sogar in die Playoffs gekommen. Danach ist sein Offense-Coordinator weggegangen. Und danach hatte er, glaube ich, 2 oder 3 Offense-Coordinator in Folge und dann noch einen anderen. Hatte er schon einen anderen Headcoach? Nee, er ist, glaube ich, am Ende schon weg mit. Nee, er ist vor dem Mayo weg, oder? Also er ist mit Bill Belichick weggetradet worden oder ist er, also als der aufgehört hat, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er keine einfache Situation, was den Coaching-Staff da angeht und immer wieder einen neuen Offensive Coordinator. Gut.
Aber nein, ich denke nicht, dass da eine Diskussion ausbrechen wird, zumal Purdy das Geld verdient und das alleine schon Rechtfertigung dafür sein sollte, dass Purdy startet, sobald er wieder fit ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass du ihn vor 2 Wochen aufs Feld geschickt hast, obwohl du wusstest, dass er angeschlagen ist. Ja. Jetzt, ja, also du hast eine Verletzung, die normalerweise länger braucht, um zu heilen. Gerade dieser Turf-Toe ist natürlich sehr tricky unter Umständen. Und dann rushst du ihn auf Feld zurück, weißt du, musst du ihn unbedingt spielen. Habe ich nicht verstanden, zumal Mac Jones ja nicht schlecht aussah. Habe ich nicht verstanden. Kann man sich jetzt drüber streiten. Wir wünschen natürlich Purdy immer noch das Beste an Genesung, aber ich denke nicht, dass da eine Diskussion drüber entstehen wird.
Bei den Rams könnte vielleicht eine Diskussion über ihr Kicking-Game entstehen. Die haben jetzt ihre 2 Niederlagen, also das Spiel, was sie verloren haben gegen die Eagles, haben sie auch 2 Kicks versemmelt oder beziehungsweise 2 Blocked Field Goals gehabt. Ja. Jetzt hatten sie wieder ein Field Goal verschossen und ein Blocked Extra Point. Also das ist vielleicht auch eine Tendenz, die den Rams nicht so gefallen sollte und wo sie sicherlich was tun können. Lass uns mal weitergehen. Dann gab es ja heute früh, auch also wenn man gewollt hat, konnte man ja heute seit 15:30 Football gucken in Deutschland. Die Vikings gegen die Browns in London, 21:17 für die Vikings. Eigentlich, das war so ein Spiel, ich hatte mir hier so, weil am Ende führten ja die Browns tatsächlich. Gabriel mit seinem Debüt, Joe Flacco nur noch auf der Bank, der hat auch, ja, genug spielen dürfen, könnte man sagen, und auch den ein oder anderen Turnover genug zustande gebracht. Ich glaube, das war nur eine Frage der Zeit, dass die Browns dann mal einen von ihren, sie haben ja immerhin zwei gedraftet, den ersten mal ausprobieren. Das bot sich ja auch an. Und ja, bei den Vikings fand ich, wo man so denken konnte, jetzt ist das Spiel dann am Ende noch gekippt zu ihren Gunsten. Aber zwischenzeitlich habe ich so diese, hast du diese Überlegung gemacht, dass die haben jemanden, die haben ihren Quarterback getauscht quasi gegen einen Rookie, wenn du so willst, oder die haben einen 14-Siege-Quarterback weggegeben. Und man hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, dass das jetzt langsam irgendwie so der Moment werden könnte, der sie irgendwie, wie heißt das so schön, haunted oder so. Also, weil wenn sie das Spiel jetzt verloren hätten, auch noch, das wäre ganz schön bitter gewesen, vor allem, wenn man sieht, wie Sam Darnold bei den Seahawks spielt. Also.
Definitiv. Zumindest hätte es mal Fragen gegeben. Ne? Ja. Zumal du jetzt, ich meine, kannst du das in Verhältnis setzen, weil J.J. McCarthy ja gerade nicht spielt, sondern ja Carson Wentz für die Vikings startet. Zumal du sagen musst, McCarthy hat ja jetzt nicht wirklich gut ausgesehen in der Zeit, die er gespielt hat, war mit Ausnahme in dem vierten Viertel gegen die Bears.
Ja.
Aber was im vierten Viertel passieren kann, das wissen wir ja. Nee, aber ich meine, am Ende des Tages fand ich, war es ein sehr, sehr defense geprägtes Spiel und ich glaube, die Vikings auch da haben wieder einfach ein Spiel oder einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die Vikings sind eins der seltenen Teams, die trotz zwei Turnover oder minus zwei im Turnover-Ratio einen Weg gefunden haben, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das passiert nicht häufig. Würde mich mal interessieren, was da die Statistik sagt. Aber die haben ja zwei Fumbles zu verzeichnen gehabt. Ja. Die Cleveland Browns Defense ist ja auch jetzt kein Amateurverein. Die Browns Defense bis letzte Woche ja auch die Number One Defense in der NFL gewesen, bis sie gegen die Lions gespielt haben. Und von daher war abzusehen, dass es eine kleine defensive Schlacht wird. Zumal ich glaube, ich weiß, oder historisch gesehen sind ja auch die London Games, beziehungsweise in dem Fall Tottenham, ja nicht die scorereichsten Spiele.
Nee.
Aber nichtsdestotrotz. Die Vikings haben sich so ein bisschen selber im Weg gestanden. Carson Wentz war aber ziemlich klatsch und hat dann dementsprechend seine Empfänger am Ende des Tages gefunden, hat die entsprechende Produktion aufs Feld gebracht. Und Dylan Gabriel hat eigentlich keine großen Fehler gemacht. Er hat das Game ganz gut verwaltet, musst du dazu sagen. Also das lässt tatsächlich auf mehr hoffen. Hatte ja dann auch seinen ersten Throwing-Touchdown relativ früh im Spiel. Und das Einzige, was du den Browns wirklich angreifen kannst, sind wahrscheinlich die 10 Flaggen, die sie gesammelt haben. Und haben sich auch da so ein bisschen selbst im Weg gestanden, hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr Produktion rumbekommen können. Mir hätte es die natürlich nicht gegeben. Aber nichtsdestotrotz, die waren bis zum Ende im Spiel. Ich meine, 17-21 mit einem Quarterback unterzugehen, was heißt unterzugehen, aber zu verlieren, der jetzt sein Debüt macht. Overseas natürlich auch noch, finde ich jetzt nicht schlimm. Zumal du da argumentieren kannst, dass die Vikings ein Stück weit Vorteil hatten, weil die waren ja schon eine Woche früher da.
Ja.
Die haben ja schon in Dublin gespielt letzte Woche.
Genau, das war so das erste Mal, dieses Experiment, ein Team zweimal hintereinander international spielen zu lassen. Das gab es schon vorher, aber halt auch noch reisen zu müssen mit in diesem Overseas-Trip, also nicht zweimal in London zu spielen, das haben die Jaguars ja auch schon gemacht, aber dass man zweimal in unterschiedlichen Ländern spielt, also nochmal quasi reisen muss und diese ganze Logistik irgendwie hinkriegen muss. Deswegen war das sicherlich auch für die NFL ganz gut, dass die Vikings noch gewonnen haben nachher, damit die nicht sagen können, ja, jetzt sind wir jetzt 10 Tage in London gewesen oder in Großbritannien. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, gut. Also, die Vikings gehen damit auf 3-2, die Browns auf 1-4. Dylan Gabriel wird sicherlich auch das nächste Spiel seine Chance kriegen bei den Browns. Der, wie du schon gesagt hast, also auf jeden Fall nichts gemacht, womit er sich jetzt gleich wieder rausgeschossen hätte. Und auch gegen so eine Defense, also Brian Flores und die Vikings Defense ist ja eigentlich auch nicht irgendwie das schlechteste Defense-Team, sagen wir es mal so. Also von daher sicherlich ein trotz der Niederlage gelungenes Debüt für Dylan Gabriel.
Eine Menge positive Ansätze, ja.
Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter. Was haben wir denn noch? Lass uns mal einfach mal schnell die Blowouts aus dem Weg räumen. Das, wo es nicht so viel zu gucken gab, nehmen wir die Colts gleich mal als erstes. 40-6 gegen die Raiders. Ja, die Colts Offense ist auf jeden Fall, also vor diesem Spieltag, overall die drittbeste Offense gewesen. Rush auf 8, die Pass auf 4, Scoring 4, also wirklich Daniel Jones und die gesamte Offense. Ja, die performen auf jeden Fall. Und die Colts werden, also sieht es zumindest aus, ein Wörtchen mitreden, was die Playoffs angeht. Und vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter, wir werden sehen. Ja, auch letzte Woche eigentlich eine ja, wie so eine Cardinals-Niederlage bei den Rams hingelegt. Wir haben über Mitchell schon gesprochen, der hat ja letzte Woche zweimal irgendwie schlecht ausgesehen. Aber die Colts, also von Anfang an, die Raiders dominiert, das war eine ganz klare Sache. Max Crosby hat nicht gespielt für die Raiders. Vielleicht ist das auch ein, naja, war sicherlich ein Vorteil für die Colts, sagen wir mal, oder hat ihnen geholfen. Aber ja, was fällt dir noch ein zu dem Spiel?
Was willst du noch großartig sagen?
Also man kann natürlich, man kann ein paar Spieler hervorheben, die offensiv auf jeden Fall ziemlich abgeliefert haben. So.
Ja, ich meine, wenn du Leute hervorheben willst, klar, Daniel Jones gibt sich keine Blöße momentan. Ansonsten Jonathan Taylor mit seinem Hattrick.
Ja.
Ja, der hat auch seine 3 Touchdowns. Und ansonsten ist es halt wirklich so ein bisschen Committee, ne? Oder Produktion vom Komitee her, ne? Also Ashton Doolin ist der Leading Receiver gewesen heute. Ashton Doolin. Josh Downs mit 54 Yards, Ashton Doolin mit 55 Yards, Tyler Warren, der Tyler mit 44, Michael Pittman mit 39. Also das ist, und die haben jeweils 2 bis 6 Catches. Also Daniel Jones verteilt die Bälle einfach sehr, sehr effektiv, sehr, sehr effizient und das ist natürlich extrem nachhaltig. Wenn du als Offense so versatil bist. Und die Raiders hatten überhaupt keine Antwort dafür. Also das ging ja von vornherein, ging das schon los. Wobei ja das erste Viertel war, haben sie ja noch 3-0 geführt. Ja. Und dann haben sie ja nur noch die Rücklichter gesehen, der Colts. Ne? 20 Punkte im zweiten Viertel, 20 Punkte im dritten Viertel. Und dann im vierten ist ja sogar Anthony Richardson aufgelaufen. Ne?
Ja.
Ja, das Einzige wirklich, was man nachher vielleicht erwähnen kann, ist, dass Geno Smith ja sehr, sehr frustriert gewirkt hat. Ich meine, ich wäre es auch, keine Frage. Aber das war jetzt nicht die erste Woche, in der er so frustriert gewirkt hat, sondern jetzt schon.
Aber meinst du, er wirkt so frustriert aufgrund der Offense, die es um ihn herum gibt? Also würdest du ihm, also er ist ja League Leader mit Interceptions, heute auch schon wieder 2, hat jetzt glaube ich 9. Das ist schon heftig nach 5 Spielen. Wie siehst du das? Also ich hatte ja tatsächlich mich ein bisschen, oder sagen wir mal anders, wenn wir von, da sprechen wir nachher nochmal drüber, auch so Erwartungen und keine Ahnung, so Hoffnung kann ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt kein Raiders-Fan, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass die Raiders eine bessere Rolle spielen können, als sie es bis jetzt tun in dieser Saison irgendwie. Also erst der Kombination mit Smith, Genty vielleicht, dann der neue Coach und so weiter. Also hätte ich nicht erwartet, dass die so untergehen.
Ja, und es liegt aber halt daran, dass Geno Smith, und wenn du jetzt mal zum Beispiel Daniel Jones und Geno Smith im direkten Vergleich hast, Daniel Jones beschützt den Ball, Geno Smith nicht.
Ja.
Aber das ist gerade angesprochen jetzt, 9 Interceptions innerhalb von 5 Wochen. Das ist kein guter Schnitt. Und das ist halt einfach klar. Ich nehme mal an, Geno Smith ist frustriert aufgrund der Offense. Ne? Die Raiders Offense, von der sind wir jetzt mal auch ausgegangen, dass sie nicht die bestproduzierendste in der NFL sein wird. Aber zugleich hast du auch deinen Teil dazu beizutragen. Und ich nehme mal auch an, dass er den Fehler natürlich auch bei sich sucht. Und ich denke, ich spreche dafür viele, man ist frustriert oder man ist am ehesten noch frustriert über seine eigenen Fehler. Und viel wird dann wahrscheinlich auch von ihm forciert. Und ja,
einen Fehler von mir noch korrigieren gleich, aber mach mal erstmal.
Aber gerade wenn du halt versuchst, Plays zu forcieren, wo es keine gibt, und dann passieren natürlich erst recht die Fehler. Und die sind natürlich dann umso frustrierender, weil du irgendwo weißt, das war jetzt richtig dumm von mir, warum habe ich das gemacht, das war vermeidbar. Und ich glaube, an dem Punkt stehen die Raiders gerade. Aber ich denke mal tatsächlich, dass sich das tatsächlich im Laufe der Saison ein bisschen kitten wird, um ehrlich zu sein. Und dass auch Geno Smith irgendwann an den Punkt kommt und sagt so, jo, wenn ich das hier weiter versuche, über die Bank zu brechen, kommt das dabei raus. Lass einfach Football spielen. Und ich glaube, irgendwann kommen die Raiders an diesen Punkt und ich glaube, dann sieht das Ganze auch ein bisschen harmonischer aus.
Genau. Ich habe eben den Fehler gemacht. Ich habe einen Cardinals-Move in meinem Head gemacht, in meinem Kopf gemacht. Das musst du jetzt ertragen heute. Ich habe natürlich Max Crosby und Brock Bowers auf irgendeine Art, die klingen noch nicht mal gleich, aber Crosby hat ja gespielt, aber Bowers hat nicht gespielt in der Offense. Also der hat den Raiders natürlich gefehlt, offensiv und nicht Max Crosby defensiv. Das muss ich hier einmal korrigieren, weil ich das eben so verkündet hatte, als hätte Max Crosby nicht gespielt. Das sei mir verziehen. Ansonsten müsst ihr einfach nur blame the Cardinals dafür, dass das jetzt hier, dieser Versprecher passiert.
Wir können heute alles auf die Cardinals schieben.
Alles auf die Cardinals schieben. Gut, alles. Also die Colts 4-1, die Raiders 1-4. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Blowout. Das liest sich jetzt am Ende dann gar nicht mehr so krass, aber er hätte auch ähnliche Dimensionen haben können wie Colts Raiders. ist das 37-22 der Cowboys gegen die Jets gewesen. Also mein Gedanke, den ich hier hatte zwischendurch, war, gegen die Jets sieht sogar die Cowboys-Defense gut aus, was sicherlich ein negatives Kompliment für die Jets ist. Also die Jets, ja, das ist ein Fehlstart. Jetzt nach London mit 0-5.
Puh.
Auf Aaron Glenn als Head Coach, das hat er sich natürlich anders vorgestellt, aber wird das schon, ja, ich glaube, der ist ein neuer Coach und so weiter und so fort, aber da läuft auf beiden Seiten des Balls im Moment nicht viel zusammen.
Ja, aber die Jets, die stehen sich auch primär selbst im Weg. Das ist das Traurige an der Situation. Auch hier wieder 2 Fumbles in der Red Zone.
Ja.
Das darf nicht passieren. Und dann hast du kurz vor der Halbzeit ja zum Beispiel auch noch diesen langen, langen Touchdown-Drive der Cowboys zugelassen. Das darf auch nicht passieren. Ich meine, am Ende des Tages haben die sich nicht viel geschenkt. Also mal so rein aus Produktionsstandpunkt her. Die Jets haben auch fast 400 Yards an Offense produziert und die Cowboys auch nur 416. Also die haben sich nicht viel in der Produktion getan. Wie gesagt, die Jets standen sich in den Schlüsselmomenten selbst im Weg. Die 2 Fumble in der Red Zone haben Punkte vom Bord genommen. Und das habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Die Defense hatte nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und wenn du halt wirklich irgendwo ansetzen möchtest bei den Jets, dann das wirklich die Defense, von denen du, oder auf die du wirklich hohe Erwartungen hattest, oder für die du wirklich hohe Erwartungen hattest, vielmehr, ist die absolut unterperformt. Spricht aber vielleicht auch einfach gerade mal für die Cowboys Offense. Man muss vielleicht auch einfach mal da ein paar Props da lassen. Was die Offensive, und das ist ja gerade noch die Nummer 1 Offense in der Liga, zumindest mal, was die Produktion angeht.
Dak Prescott wieder hier, oder 4 Touchdowns. Also
genau. Genau.
Der performt auf jeden Fall auf einem hohen Level in dieser gesamten Saison. Das geht auch so ein bisschen unter, weil.
Ja.
Ja.
Und das, wie gesagt, ohne CeeDee Lamb, ne? Und jetzt mir geht manchmal der Name flöten, aber der neue Offensive Coordinator der Dallas Cowboys, der vorher Online-Coach bei den Cardinals gewesen ist, der hat das Rush-Game oder das Running-Game bei den Cowboys wirklich wiederbelebt. Javonte Williams, den du vorher als Running Back wahrscheinlich in der Liga gar nicht mal mehr so richtig auf dem Rechner hattest. Der hatte ja, glaube ich, dann bei den Broncos noch letztes Jahr gespielt und da keine gute Saison gehabt. Oder zumindest mal nicht die beste. Oder ist das schon wieder 2 Jahre her? Ich hoffe, ich komme da nicht gerade durcheinander.
Das ist nicht so schlimm.
Aber auch er hatte wieder, danke dir, aber auch er hatte wieder 135 ja. Yards mit 8,4 im Average. Also was die da offensiv tatsächlich ja sich quasi neu erfunden haben, oder auch gerade das Laufspiel, was ein großer Punkt war, einfach in der Offseason, wo die Cowboys auch gesagt haben, da wollen wir uns verbessern. Das sieht man halt gerade erst recht durch die ersten 5 Wochen durch. Und von daher einfach schön zu sehen, dass die Cowboys auch da tatsächlich offensiv wieder an die Leistungen anknüpfen können, an die sie auch, oder wo sie auch einfach ihre Erwartungshaltung am Ende des Tages mit erfüllen.
Genau. Dann kommen dann plötzlich auch so Leute wie Ryan Flournoy aus dem Hut gezaubert und die sind auf einmal Receiving Leader bei den Cowboys mit 114 Yards und 6 Receptions. Auch der Ex-Steeler George Pickens hat wieder performt, auf jeden Fall, der auch einen langen Touchdown-Catch. Ja, da stand es dann zum 30-3, das war so mehr oder weniger, danach war es dann over and out zum Start der zweiten Halbzeit, könnte man sagen. Und davon war dann klar, dass die Jets irgendwie nicht mehr zurückkommen und natürlich du hast gesagt, die Stats sahen am Ende relativ gleich aus, wobei man halt sagen muss, die nach diesem 30-6 im vierten Viertel, da haben die dann nochmal 2 Touchdowns gemacht, die Jets relativ lange Drives mit jeweils über 70 Yards und das hat natürlich dann auch nochmal geholfen, diese Stats so ein bisschen besser aussehen zu lassen, aber ja, die Jets 0-5 jetzt in London gegen die Denver Broncos, das klingt jetzt erstmal auch nicht nach einem erholsamen Spiel für die Jets vielleicht. Also das könnte, weil letztes Jahr war es ähnlich, da waren die Jets ja auch in London mit Aaron Rodgers und ich glaube danach wurde dann der Head Coach und alles andere irgendwie rausgeschmissen, mehr oder weniger.
Ja, aber das wird Aaron Glenn nicht passieren.
Dafür
zeigen die Jets auch viel zu viele positive Ansätze, weil das musst du wirklich sagen, die Jets machen Spaß mal wieder. Also auch wenn die 0-5 stehen, aber ich finde 0-5 wird der Leistung, die die Jets tatsächlich auf den Platz bringen, zu großen Teilen nicht gerecht. Aber die waren bei vielen Spielen waren die sehr, sehr kompetitiv. Und auch heute das Spiel gegen die Cowboys, wenn du die beiden Fumbles wegdenkst, dann wären die im Spiel gewesen.
Ja.
So. Und das sind ja self-inflicted wounds, wenn man das so ausdrücken möchte. Und die kann man, das sind Correctables, die kann man aufräumen. Und von daher, ich glaube, die Jets sind auf einem guten Weg. Übrigens, um das der Korrektheit nachzureichen, das ist Clayton Adams, der Offensive Coordinator der Cowboys.
Naja, genau. Gut. Gut, kommen wir noch zu einem Blowout, den sicherlich keiner so wirklich erwartet hat, beziehungsweise sagen wir mal so, wenn man sich den Spielplan durchgelesen hätte und Texans Ravens gesehen hat, dann hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, dass die Texans in Baltimore mit 44-10 wieder nach Hause fahren, also als Sieger in diesem Duell der 2-1 und 3 Teams. Man muss wirklich mit den Ravens, also da scheint die Saison so ein bisschen den Bach runterzugehen. Viele, viele Verletzte, Lamar Jackson jetzt auch verletzt, in der Defense ist gefühlt jeder Starter verletzt. Derrick Henry fängt an zu fummeln. Schon in der Offseason haben sie ihren Kicker verloren, Justin Tucker mit seiner Geschichte. Ja, also was macht man aus den Ravens? Hast du die noch auf dem Zettel, dass die noch zurückkommen oder ist jetzt dieses 1-4 und so wie es gelaufen ist und das, was man heute von ihnen gesehen hat und ich weiß nicht, ob es anders, viel anders gelaufen wäre, wenn jetzt Lamar Jackson mitgespielt hätte, ist natürlich hypothetisch, aber sicherlich einiges besser, aber ob sie auch mit Lamar gegen die Texans gewonnen hätten, keine Ahnung.
Wo sehe ich die Ravens? Die Saison ist noch nicht vorbei. Erstmal da sehe ich die Ravens. Ne? Also du stehst jetzt 1-4. Ist okay. Ist wirklich kein optimaler Saisonstart, aber wenn du schaust auch, du hast jetzt gegen Buffalo Bills, Detroit, Kansas und Houston verloren. Das sind Spiele, die darfst du tatsächlich verlieren. Was mir aber wirklich Sorgen bereitet, ist die Defense der Ravens. Und du hast jetzt, glaube ich, mit dem Endstand von 44 hast du, glaube ich, über 150 Punkte zu oder 140 Punkte zugelassen innerhalb der ersten 5 Wochen.
Also du bist ist das vierte Spiel in Folge gewesen, glaube ich, mit über
30 Punkten.
Über 34 Punkten oder irgendwie sowas. Ja,
ja, der rechnet das Cleveland-Spiel
raus. Über 30 Punkte, genau.
Genau, genau. Aber du hast über 140 Punkte zugelassen innerhalb von 5 Wochen. Die Defense der Baltimore Ravens ist ein Schatten seiner selbst. Und du kannst es für mein Empfinden nicht nur auf die Verletzungen schieben. Kannst du nicht. Jedes Team ist verletzt. Und das ist noch lange keine Ausrede dafür, dass du dich so entblößen lässt. Gerade von der Houston Texans Offense, die sich auch in den ersten 4 Wochen nicht mit Ruhm bekleckert hat. Die ist auch gerade mal gegen die Titans, okay, vielleicht ist das jetzt der falsche Zeitpunkt, aber die ist auch in 3 Vierteln gegen die Titans nur geschafft haben, 6 Punkte zu produzieren. Dieselben Texans sind ins Ravens Stadion gefahren. Wie heißt das denn nochmal?
Oh.
Das Bank Stadium.
Ja,
wo ist es?
M&T Bank, oder?
M&T Bank, glaube ich, genau. Danke dir. Aber du gehst zu den Ravens nach Hause und führst die so vor. Also da sehe ich tatsächlich das größte Problem. Die müssen ihre Defense oft in den Griff bekommen. Da kann Quarterback spielen, wer will. Da kann auch Lamar Jackson Quarterback spielen bei den Ravens. Solange die ihre defensiven Defizite nicht unter Kontrolle mal alleine bekommen. Hm. Die müssen ja jetzt nicht anfangen, überzuperformen. Dann sehe ich schwarz. Ganz gleich, wie die zweite Saisonhälfte für die aussieht. Die spielen das nächste Woche gegen die Rams. Und danach gibt es tatsächlich, glaube ich, aber ich glaube, die haben einen der moderateren Spielpläne, was die zweite Hälfte der Saison angeht. Du kommst in Woche 7, hast du Bye-Week und dann spielst du gegen die Bears, Dolphins, Vikings, Browns wieder, dann noch die Jets und dann hast du nochmal Bengals, Pittsburgh Bengals, New England. Also da sind noch viele dabei, die du gewinnen kannst, wenn du diese Defizite aufklärst. Und die Saison ist noch nicht vorbei für die Ravens, keine Frage, aber gerade in der kompetitiven AFC North auch, solltest du eigentlich jeden Sieg mitnehmen, den du mitnehmen kannst und das sieht gerade nicht gut aus.
Nee, auf jeden Fall war das das erste Mal, oder das eins, es gab ein anderes Mal, da haben sie mehr als 34 Punkte zu Hause verloren, das war 2013 gegen New England, da hat meiner Meinung nach wahrscheinlich noch ein gewisser Tom Brady da gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen ist in diesem Spiel, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ja, es ist schon krass, auf jeden Fall, dass die Ravens so eine Packung besonders dann auch zu Hause kassieren. Du hast es angesprochen, die Texans letzte Woche sich gemüht gegen die Titans. Ja, heute ging alles auf einmal, sah es so aus, als wäre die Offense wieder da, wie vor 2 Jahren gefühlt in der Rookie-Saison von CJ Stroud. Auch er mit 4 Touchdowns, 23 von 27, also echt eine sehr gute Performance von ihm.
Hat er ja auch seinen einen Rush für 30 Yards. Ob er doch wieder seine Athletik gefunden hat, als er noch jung war, ich weiß ja nicht.
Auf jeden Fall, das wird interessant zu sehen, ob die jetzt so weitermachen können oder ob das jetzt einfach 2 schwache Gegner waren. Die spielen jetzt bei den Seahawks als nächstes Und du hast es gesagt, die Ravens haben jetzt wen als nächstes?
Rams.
Die Rams. Oha, ja, okay, das ist jetzt nochmal. Aber auch die Rams müssen gucken. Die haben jetzt, ja, wie gesagt, gegen die 49ers verloren und davor knapp gegen die Eagles verloren. Also die wir brauchen auch in ihrer Division, wo die 49ers jetzt mit 4-1 sind, ihr jeden Sieg. Das wird sicherlich auch nochmal ein. Wo ist das Spiel? Ist das bei den Rams oder ist das auch bei den Ravens?
Ist zu Hause, also auch bei den Ravens.
Auch bei den Ravens, ja. Na gut.
Ist auch ein Heimspiel. Wir haben jetzt drei Heimspiele in Folge. Wenn du die Bye Week rausrechnest in Woche 7, dann sogar 4.
Okay, da muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wie Lamar, ob Lamar wiederkommt nächste Woche. Wir werden sicherlich den einen oder anderen mal wieder dann zurückkriegen, aber ja, wir werden sehen. Derrick Henry auch heute mit 33 Yards gefühlt. Das haben die Texans aber auch ganz gut rausgenommen, das Laufspiel. Und war sicherlich auch das, worauf sie sich in erster Linie erstmal konzentriert haben. Und ganz kurz, Cooper Rush war ja der Ersatzquarterback mit 3 Interceptions. Also es gibt Teams wie die 49ers, sagen wir mal, die funktionieren mit einem Backup-Quarterback ganz gut. Und dann gibt es andere Teams, die haben auf der Position nicht so viel Glück. Die Bengals in der gleichen Division sind ja noch ein anderes Beispiel, aber da kommen wir dann später nochmal zu. So, jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich die Blowouts so mehr oder weniger durch. Dann lass uns doch mal, was habe ich gerade noch gesehen? Achso, hier, das war ja auch bei den frühen Spielen sicherlich auch ein Spiel, was mit großem Interesse verfolgt wurde, gerade als Giants-Fan. Also nach dem Sieg letzte Woche gegen die Chargers, so ein bisschen der, ja, wo man so gedacht hat, oh wow, okay, das erste Spiel von Jackson Dart und dann schaffen sie es, die Chargers zu schlagen. Das sah eigentlich heute, hatte man das Gefühl, okay, sie nehmen das Momentum auch in dieses Spiel mit rein, gegen die Saints, die bis dahin ohne Sieg waren. Spencer Rattler, der Starting Quarterback, das ist, glaube ich, sein 10. Start gewesen, hatte bis dahin noch keinen Sieg. Also mehr oder weniger, ja, eine bis dahin verlorene Saison für die Saints. Aber heute haben die Saints dann zugeschlagen und ihren ersten Sieg, ähnlich wie die Titans, geholt, mit 26-14 die Giants geschlagen. Und ja, das war irgendwie gefühlt, wie gesagt, fand ich eigentlich, hatten die Giants das ganz gut im Griff, aber hinten raus habe ich mir hier aufgeschrieben, also da gab es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gefühlt Turnover, entweder Turnover on Downs, Fumbles oder Interceptions in den letzten 7 Drives der Giants und auch da kannst du nicht gewinnen, oder? Also das war irgendwie bizarr.
Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Ja, richtig. Also offiziell sind es ja 5 Turnover. Genau. Du hast 3 verlorene Fumble, so rum. Und 2 Interceptions. Das Beknackte an der Situation ist immer noch, dass die Giants mehr Ballbesitz hatten.
Ja,
die Saints. Die Giants hatten 31 oder fast 32 Minuten den Ball. Und das mit 5 Turnovern. Man hatte irgendwie das Gefühl durch das Spiel hinweg, die Giants haben das Spiel dominiert. Aber sie haben die Jets gemacht. Also sie haben sich selbst im Blick gestanden, gerade mit diesen 5 Turnovern. Da sind auch viele Punkte durch die Schlappen gegangen. Und am Ende musst du Credit, musst du die Saints Defense, musst du den Credits geben. Die haben die Turnover forciert am Ende des Tages. Und das wird direkt mal eine Lehrstunde sein, dass nicht jedes Spiel automatisch gewonnen ist, also auch wenn du mit einem guten Mojo ins Spiel kommst, sondern das heißt auch da, alle 4 Quarter durchzuspielen, dir keine Turnover zu erlauben und das Spiel so sauber zu spielen wie möglich. Das ist eine gute Erfahrung, gerade für die jungen Spieler, die ja bei den Giants gerade das Roster oder den Kern des Rosters auch bilden. Und daraus werden Jackson Dart und Cam Scalaboo hoffentlich ihre Schlüsse ziehen.
Genau, es stand 14-3 im zweiten Viertel. Und dann kam, glaube ich, die erste Interception von Turnover kurz vor der Halbzeit, wo Slayton das Ding fumbled. Das war so der Startschuss für die Miscues der Giants auf jeden Fall in diesem Spiel. Und gut, es gab jetzt keine direkten Punkte aus einem Turnover, aber die Saints haben das dann nachher gut gemacht. Und Spencer Rattler hat es geschafft, seinen ersten Sieg einzufahren. Sie selber haben keine Fehler gemacht, keine Turnover. Von daher muss man sagen, verdienter Sieg für die Saints. Weiß gar nicht, gibt es jetzt noch, doch, die Jets haben wir schon gehabt mit 0 und 5. Also die Saints verhindern ihr 0 und 5 und ziehen dadurch gleich mit den Giants die 1 und 4.
Ja, die, Die Jets sind das einzige Team, das noch keinen Sieg hat, ja, genau. Nachdem die Titans gewonnen haben, ja.
Wo haben die nochmal gewonnen, die Titans? Ich hab das schon.
22-21 gegen die Cardinals. Eine letzte Sache zu den Giants noch. Das war ja letzte Woche, waren das ja das herzzerreißende Image, wo ja Malik Nabers downgegangen ist. Und kurz vor dem Spiel wurde ja bekannt gegeben, dass Malik Nabers sich das Kreuzband gerissen hat, den Meniskus gerissen hat, das Labrum unten an irgendeinem Knöchel gerissen hat und einen Turf Tower. Also da ist alles kaputt, was kaputt sein kann.
Alles kaputt, was kaputt sein kann. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass er nächste Saison wieder zurückkommt. Es ist ja zum Glück für ihn zu Beginn der Saison passiert, sozusagen. Also der hat so viel Zeit oder hat sehr viel Zeit bis zum Start der nächsten Saison. Aber wir sind gespannt, wie es ausgeht. Aber drücken natürlich die Daumen, dass der, weil es einfach auch so ein für die Giants ein unfassbar wichtiger Spieler ist und natürlich auch einfach ein mega Receiver, der auch den neutralen Zuschauer richtig, richtig Spaß macht.
Definitiv.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Kommen wir mal zum Topspiel der frühen Runde, die Broncos gegen die Eagles. Ja, die Broncos waren, was habe ich gefunden, 1-112 in ihrer Geschichte, wenn sie im letzten Viertel mit 14 oder mehr Punkten hinten lagen. Sie haben dieses Mal da aus der 1 eine 2 gemacht und schlagen tatsächlich die Eagles 21-17. Entschuldigung, was war denn da los? Was ist mit den Eagles?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, die Broncos Defense hat am Ende des Tages einfach gut gespielt, Plays gemacht. Was willst du machen? Die Eagles haben sich so ein bisschen selber im Weg gestanden. Jalen Hurts wurde unheimlich oft gesackt. Sehr, sehr viele Plays für negative Yards. Und am Ende des Tages haben die Eagles es nicht geschafft, das Ganze zu kompensieren. Überhaupt das Laufspiel gezeigt von Barkley war, glaube ich, den ganzen Abend einfach nicht wirklich effektiv. Mit Ausnahme von dem einen langen Pass auf Saquon Barkley, der auch zum Touchdown geführt hat, war das Laufspiel eigentlich non-existent. Also ich glaube, was haben wir hier? 45 Yards in Summe über das Laufspiel oder durch das Laufspiel. Das ist zu wenig. Ja, gerade das ist die Identität der Eagles. Und ich will nicht sagen, die Broncos haben vielleicht so ein bisschen den Blueprint dafür gegeben, wie du die Eagles offensiv so ein bisschen in Schach halten kannst. Aber es war auch kein unausgesprochenes Geheimnis, dass wenn du Saquon Barkley zu wenig Yards limitierst, dass die Eagles nicht so viele Punkte machen werden. Das ist am Ende des Tages passiert. Und dann haben die Broncos irgendwann ihre offensive Zündung gehabt, gerade im vierten Viertel, und haben quasi die Uno-Reverse-Karte gespielt, genauso wie die Titans gegen die Cardinals. Nur, dass die Broncos noch mehr Punkte im vierten Viertel gemacht haben als die Titans. Nämlich 18 Punkte an der Zahl. Also von daher einfach Heads off an die Broncos, dass sie sich da offensiv zusammengerissen haben und ja auch, glaube ich, mit der Offense auf dem Feld das Spiel. Nee, haben sie nicht, aber sie haben sehr, sehr viel Zeit von der Uhr genommen am Ende des Tages und den Eagles keine Chance mehr gegeben, da noch anzuknüpfen.
Ja, du hast gesagt, auch den ganzen Tag Hurts oder das ganze Spiel Hurts unter Druck gesetzt, 6-mal gesackt. Nick Bonito hier hervorzuheben, der irgendwie 2,5 Sacks hatte. Und ja, es war auf jeden Fall ein verrücktes viertes Viertel oder verrückte 5 Minuten, in denen die Broncos nämlich 15 Punkte machen. Auch mal Heads up, wie sagt man, Hut, Chapeau an, wie heißt er, Sean Payton, der in dem Moment für 2 geht, als sie lagen einen Punkt hinten nach dem Touchdown, nach dem zweiten. Und er geht nicht für den Ausgleich mit dem Field Goal oder dem Extrapunkt, sondern sagt, nee, wir gehen hier in Führung und macht dann eine Two-Point-Conversion, geht dafür und sie hat dann auch funktioniert. Da stand es, dann haben sie 18-17 geführt.
Genau. Aber der Call war klasse, weil guck mal, wenn du das durchdenkst, was passiert? Also entweder du convertest nicht und es steht 16-17 und dann brauchst du immer noch ein Field-Call, um zu gewinnen. Oder aber du führst 18-17 und du verlierst trotzdem, wenn die Eagles jetzt ein Field-Call schießen. Also das war, egal wie rum du es drehst, eine Win-Situation. Also der Call war genial.
Ja. Trotzdem hättest du natürlich sagen können, keine Ahnung, wenn es dann unentschieden in die Verlängerung geht und du gewinnst dann in der Verlängerung, wie auch immer. Aber ich fand's auch super von ihm auf jeden Fall, dass er das so gemacht hat. Und wenn man jetzt aus Eagles Perspektive das Ganze sich anguckt, dann könnte ich mir vorstellen, also Lenny, den ja hier in der Footballerei auch einige kennen, der könnte ich mir vorstellen, wird ein bisschen unzufrieden gewesen sein mit den Referees am Ende. Ich weiß nicht, ob du die Strafe noch für den, ich glaube, der hat bei dem dritten Down gab es eine Strafe für so einen Late Hit von Bourne, da waren noch 2 Minuten 20 zu spielen, der ist, ja, der, ich fand, der Spieler war schon auf dem Boden und so wie er dann da reingegangen ist, der hat sich noch versucht loszureißen aus seinem Tackle vorher. Also das war jetzt nicht so, dass der sich komplett aufgegeben hatte in der Situation. Und der Bourne ist da auch nicht mit dem Helm zuerst reingeflogen oder so. Der ist auch gar nicht komplett aggressiv da reingeflogen, hat ihn dann aber berührt. Und der war vielleicht, keine Ahnung, eine Zehntelsekunde, 2 Zehntelsekunden, was weiß ich, am Boden, hat ihn dann noch ein bisschen abgekriegt. Es gab dann einen Late Hit, weil das wäre dann eigentlich 4. Down gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und ganz am Ende, als die Eagles nochmal versucht haben, das Comeback hinzulegen, gab es einen Pass. Ich weiß gar nicht mehr, auf wen der war.
Devontae Smith.
Genau. Und da haben sie alle Pass Interference gefordert. Und wenn man, also sagen wir mal so, das hat es auch schon mal gegeben in dem Moment, weil der hing dann doch schon mit seinen Händen irgendwie ziemlich krass an den Shoulderpads dran und hat ihn da festgehalten.
Aber ach, du meintest jetzt den letzten Pass. Ja, ich dachte, du meintest den davor, der ja dann negiert worden ist durch die Flagge, den er ja auch gefangen hatte.
Ach so, okay. Ja, genau.
Ich weiß gerade nicht, ob der letzte Pass da an die Endzone ran auch auf Devontae Smith war. Ich bin mir gerade unsicher.
Auf jeden Fall gab es dann ein, zwei Situationen, wo man als Refs auch andersrum hätte entscheiden können. Gut, so ist es. Die Eagles verlieren ihr erstes Spiel seit, keine Ahnung, was war das, einem Jahr mehr oder weniger, oder zumindest, wenn Jalen Hurts gespielt hat. Also, es passiert dann halt auch mal und statt 5-0 sind sie 4-1. Die Broncos, muss man sagen, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Besonders defensiv auch, ja, am Ende nichts mehr zugelassen von den Eagles, so heißen sie. Genau, im letzten Viertel war 18-0. Also, das muss man dann auch, kann man auch feiern. Aus Broncos Sicht auf jeden Fall.
Muss man feiern.
Gut. Gehen wir weiter. Was haben wir denn noch? Haben wir noch einen von den, oh ja, natürlich. Auch bei den frühen Spielen. Dolphins Panthers. Das war auch in der Kategorie. Also wir haben heute einige Teams, die sich auf jeden Fall selbst in den Fuß geschossen haben. Wenn man das mal so bezeichnen könnte oder am Ende doch noch wieder Comebacks zugelassen haben. Die Dolphins haben 17-0 geführt und eigentlich sah es so aus, ja, die Panthers. Entschuldigung, das war nicht geplant, der Versprecher. Das Spiel ging mal wieder los. Das ist mir auch aufgefallen, das ist jetzt schon häufiger passiert, dass Bryce Young so im ersten Viertel, erster Halbzeit nicht gut aussieht. 2 Turnover fabriziert hat, 1 Interception, 1 Fumble. Aber dann, wenn es in die Entscheidung des Spiels geht, dann sind die Panthers auf einmal da und ja, kommen hier zurück von 17-0. Gleichen aus, kriegen dann direkt nochmal einen Touchdown um die Ohren gehauen, dass du dachtest, okay, jetzt Jalen Waddle, so ein ewig langes Ding, wo man sich auch fragt, wie kann das passieren, dass du den so aus den Augen verlierst, aber sie sind auch davon wieder zurückgekommen und gewinnen am Ende dieses Spiel. Unfassbar, oder?
Ja, definitiv, vor allem, also ich glaube, die größte Frage, die man sich als Panthers-Team hätte stellen müssen oder die sich auch die NFL-Welt gestellt hätte, wäre, wenn die Panthers das verloren hätten gegen ein Team, das 19 Rushing Yards produziert hat. 19. Also, dass wir Dolphins überhaupt geschafft haben, 24 Punkte aufs Brett zu bringen, mit 19 Rushing Yards, finde ich sehr beeindruckend. Also, das ist wirklich beeindruckend. Aber ja, am Ende des Tages, du hast das Play auch schon angesprochen gegen Waddle, da fragst du dich, das ist das Einzige, was du nicht zulassen darfst. Wie kannst du das zulassen? Da spielst du dann halt meinetwegen konservativ, da hast du meinetwegen einen Safety 30 Yards tief stehen, das verteidigst du. Aber es gibt nur eine Waffe, die das hinkriegt in der Dolphins Offense, das ist Waddle, und den hast du dann dementsprechend zu verteidigen. Da gibt es keine Ausrede. Fand ich also ein sehr, sehr spannendes Spiel, gerade natürlich dann im vierten Viertel. Aber wie du gesagt hast, also die Panthers haben sich so ein bisschen rangesneakt, ja, schon im zweiten Viertel ja auch, mit diesem traumhaften Pass, glaube ich, auf Xavier Leggett war das ja, glaube ich, der Erste. Ne? Und da hast du schon gesehen, so Bryce Young, der leckt schon wieder Blut. Also der ist schon wieder, also die Interception von ihm wollen wir nicht drüber reden, das war das Hässlichste wieder, was die Welt gesehen hat. Wobei, wer bin ich zu urteilen, ich bin Cardinals-Fan, aber ne, das sah nicht schön aus. Aber wie du gesagt hast, die Panthers haben hinten raus wieder einfach einen Weg gefunden. Und jetzt muss man leider die One-Man-Show erwähnen.
Ja.
Jeder Fantasy-Manager, der ihn über die Waiver-Claims gewonnen hat, der wird sich in Astab freuen, unter anderem meine Wenigkeit. Rico Dowdle.
Ah, hast du auch was, worüber du dich freuen kannst an diesem Wochenende?
Ich habe was, worüber ich mich freuen kann. Ich gewinne tatsächlich auch dank Rico Dowdle mein Matchup in der Fantasy-Liga. Aber Spaß beiseite. Rico Dowdle ist der erste, also vielleicht ganz kurz erstmal zu den Statistiken von Rico Dowdle, weil die sind, glaube ich, erstmal eine einzelne Erwähnung wert. 23 Carries für 206 Yards. Und das macht 9 im Average pro Lauf. Also wir wussten, die Dolphins Run Defense ist nicht gut, aber Rico Dowdle hat uns gezeigt, die ist noch weniger als gut. Und Rico Dowdle ist der erste 200-Yard-Rusher der Carolina Panthers seit 2012. Da war es nämlich DeAngelo Williams. Der war der Letzte, der ein Spiel mit über 200 Rushing Yards für die Panthers abgeschlossen hat. Und jetzt, um das in Verhältnis zu setzen. Es gibt da so einen berühmten Running Back, der hat echt eine lange Zeit bei den Panthers gespielt. Ich weiß nicht, ob der Name irgendwie jemandem geläufig ist, aber ich glaube, Christian McCaffrey hat man schon mal gehört.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Selbst der hat das nicht gepackt. Also Rico Dowdle einfach mit einer historischen Performance heute gegen die Dolphins. Extrem klatsch, extrem sehr, sehr, sehr gute Läufe gehabt. Und man hat gesehen, dass wenn die Carolina Panthers irgendwie ihr Offensivspiel mit einem guten Laufspiel ja unterstützen können, dass es tatsächlich Hand und Fuß haben kann, was die da machen.
Ja. Du hast ihn erwähnt, Legette mit seinem ersten Touchdown, der war ja auch so ein bisschen in die Kritik geraten, beziehungsweise verletzt gewesen. Ich glaube, er war letztes Jahr ein Rookie, ne? Und ja, wenn er so spielt wie heute, der ist jetzt zumindest wieder ein bisschen ins Spotlight gerückt, hatte diesen einen Touchdown. Dann haben sie natürlich Terroir McMillan als Wide Receiver, der auch wieder ganz gut performt hat mit 6 ja. Receptions. Also die haben durchaus gute junge Leute, die auch ja hier und da was reißen können, wenn sie es halt mal schaffen. Sie werden nicht jedes Wochenende oder jede Woche aus so einem Loch, in das sie sich selber manövrieren mit diesen frühen Turnovern, wieder befreien können. Aber ich muss sagen, also in den letzten Spielen haben sie zumindest gegen Ende der Spiele immer gezeigt, dass sie bis zum Schluss kämpfen und ja, haben verdient am Ende gewonnen. Was siehst du denn, was passiert bei den Dolphins? Also Tyreek Hill natürlich verletzt, neben Malik Nabers aus der letzten Woche, das ist natürlich alles bitter und echt langsam viele, viele Stars auch verletzt und raus. So ist die NFL leider, das muss man dann auch akzeptieren, auch als Fantasy-Manager
ja.
auf der einen Seite. Aber ja, was machen wir mit den Dolphins? Wird es da eng für Mike McDaniel oder?
Es sollte eng werden, ja, definitiv. Es sollte eng werden. Ich rede mal ganz gerne darüber, was man so einem Team dann wünscht einfach. Und ich glaube, den Dolphins würde ich tatsächlich wirklich einen radikalen Umbruch wünschen. Tua hatte jetzt kein schlechtes Spiel, keine Frage. Aber überhaupt die Offense unter Tua Tagovailoa hat auch das letzte Jahr und das Jahr davor mit Ausnahme des einen guten Jahres nie wirklich nachhaltig, nie wirklich extrem gut ausgesehen oder zumindest mal nicht zu dem Grad den Erwartungen entsprochen, die man an diese Offense mit Tua Tagovailoa und Tyreek Hill und Jalen Waddle hatte. Jetzt kannst du das auf die Verletzungen schieben. Jalen Waddle war ja auch lange verletzt, Tua Tagovailoa mit seinen Concussions. Aber am Ende des Tages, it is what it is. Availability is your best ability. Und wenn du das Talent nicht auf den Platz bekommst, egal aus welchen Gründen, dann musst du halt Veränderungen vornehmen. Und ich glaube, die Dolphins stehen kurz vor diesem Punkt, wo sie Veränderungen vornehmen müssen, wo sie gezwungen dazu sein werden, Veränderungen vorzunehmen. Wenn ich einen Blick auf den Spielplan werfe, die Dolphins stehen jetzt 1-4. Nächste Woche geht's gegen die Chargers. Das wird kein leichtes Spiel. Dann hast du Cleveland auswärts, Atlanta auswärts und dann spielst du Baltimore und Buffalo und Washington. In Woche 12 hast du Bye-Week. Das heißt, du kannst ja echt so 2-8 oder sowas in die Bye-Week gehen. Und das könnte so der Punkt sein, an dem dann Mike McDaniel tatsächlich von seinen Pflichten entbunden wird. Das war ein bisschen Zukunftsmusik, aber es könnte natürlich passieren.
Ja. Auf jeden Fall mit neben den Ravens gefühlt so ein bisschen die beiden Teams so sind so die Frontrunner, wenn man von Enttäuschungen oder hohen Erwartungen reden kann, ein bisschen Abstriche natürlich bei den Dolphins. Hat man jetzt nicht gedacht, die spielen jetzt um den Super Bowl mit, so wie die Ravens vielleicht, aber ja. Da hätte man doch auf jeden Fall einiges mehr erwartet und wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Wochen da weiterentwickelt. So, dann, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch Schönes auf der Dann, ich glaube, dann haben wir die frühen Spiele alle durch, meine ich, oder? Also wir haben Giants Saints haben wir gehabt, Texans Ravens haben wir gehabt, Vikings ja, und das haben wir alles durch. Dann haben wir ja auch schon die Cardinals und nicht Titans, da brauchen wir auch nicht nochmal drüber reden. Dann gucken wir doch mal weiter. Ein krasses Spiel, Commanders Chargers, also auf jeden Fall von der Ausgangsposition und von ja, Daniels zurück als Quarterback bei den Commanders. Die Commanders schlagen am Ende die Chargers 27-10. Und auch hier ähnlich fand ich jetzt, also sagen wir mal spielverlaufmäßig, eigentlich waren die Chargers in charge, wie man so schön sagt, haben 10-0 geführt, hatten dann noch wieder einen Drive und der auch eigentlich super vorwärts ging. Und dann kam der Spielzug, ja, ein Pass auf Quentin Johnson, der fummelt das Ding. Und ab da ging es gefühlt bergab, oder? Also das war wie so eine Initialzündung plötzlich für die Commanders, weil danach haben nur noch die Commanders gespielt.
Ja, also wer eine Bestätigung braucht dafür, dass Momentum in der NFL ein Ding ist, der kann sich das Spiel Cardinals Titans ansehen, der kann sich das Spiel Commanders Chargers ansehen, er kann sich meinetwegen eine Menge Spiele ansehen wieder diese Woche. Broncos zum Beispiel noch, Broncos Eagles.
Panthers.
Aber Panthers, ja, würde ich sogar fast sagen, die haben sich einen Schlagabtausch geliefert am Ende des Tages. Also es war nicht so ganz so einseitig. Ja. Da war jetzt nicht 18-0 Punkte im vierten Viertel oder so.
Ja,
wie wir das bei Broncos Eagles hatten. Aber ja, es ist, Momentum ist ein reales Ding. Und wirklich, du hast das Gefühl, nach diesem Quentin Johnson Fumble war die Luft raus. Also da ging nichts mehr zusammen. Und das ist wirklich tragisch zu sehen. Weil du hattest, die Chargers sind so gut in die Saison gestartet. Wirklich gut in die Saison gestartet, ne? Mit 3-0, du hast beste Aussichten, du hast die Chiefs in Woche 1 geschlagen, die Raiders, die Broncos. Dann verlierst du letzte Woche schon gegen die Giants und da warst du schon so ein bisschen skeptisch. Ah, ui, da ist was im Busch. Da war die Offensive auch nicht produktiv unterwegs, also nicht die produktivste. Und jetzt gegen die Commanders und du dachtest, okay, die kommen 10-0, aber die Gates, ah, okay, vielleicht ja doch nicht so. Und dann hast du ja nur noch Commanders im Programm. 27 unanswered.
Ja.
Also das ist wirklich ein riesen, riesen Kompliment an die Commanders Defense, die verdammt gut gespielt hat an dem Tag. Und man möchte es vielleicht auch auf die Verletzungen schieben bei den Chargers, gerade in der Offensive Line. Das sind Herbert Woody auch 5-mal gesackt. Aber auch hier nochmal, jedes Team hat Verletzungen. Und das ist keine Ausrede dafür, dass du gerade mit dem Talent, das du als Chargers Offense auch stellst, inklusive der Fumble, die du dir, oder des einen Fumbles, die du dir erlaubt hast, inklusive der Interception, die Justin Herbert auch geworfen hat, das sind vermeidbare Fehler und die können dir Punkte aufs Tablett bringen, die du dir damit genommen hast. Also von daher, ja, die Chargers müssen so ein Stück weit einen Weg finden und wie gesagt, nächste Woche spielen die gegen die Dolphins. Also sich so ein bisschen da aus dem Sumpf rauszuziehen und so ihr offensives Mojo einfach wieder zu finden und zugleich aber auch natürlich ihr defensives Mojo dadurch wieder aufzuladen. Weil die Defense hat sie ja gerade auch, hat ja auch sehr, sehr solide im ersten Viertel gespielt und die Defense kann ich nur so lange in dem Spiel halten.
Ja, also du hast es eben erwähnt, also, oder wir haben es gesagt, Fumble von Quentin Johnson, der hat dann auf einmal die Commanders aufgeweckt. Dann hatten die Chargers später einen Punt-Return-Touchdown eigentlich, haben dann aber, der wurde dann zurückgenommen wegen einem Roughing the Punter oder Roughing the Kicker. Höchst unglücklich, aber ist am Ende auch ein dummer Fehler, wenn man so will, wenn die vor allen Dingen, wenn man weiß, von wo die gepantet haben, aus ihrer eigenen Endzone, natürlich bist du dann vielleicht besonders motiviert und sagst dir, boah, ich muss da um alles um der Welt hin, ich muss den irgendwie blocken, weil sie in der Endzone sind. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, du musst hier nicht alles riskieren, weil der Punt wird jetzt nicht uns an die eigene 20-Yard-Linie zurückpinnen, sozusagen, sondern wir werden wahrscheinlich gute Field-Position haben, also könnte man sich da auch ein bisschen zurückhalten. Und dann die Interception von Herbert, die du angesprochen hast, die war an der 1-Yard-Linie, also jetzt vor der Endzone der Commanders. Also eigentlich waren die Chargers da auf dem Weg, einen Touchdown zu erzielen und dann wieder ranzukommen. Ich glaube, da stand es 20-10. Das heißt, also dann wäre das Spiel nochmal spannend geworden. So sind dann die Commanders übers ganze Feld marschiert, haben irgendwie tierisch viel Zeit von der Uhr genommen und am Ende dann auch noch einen Touchdown gemacht. Und zum 27-10 Endstand. Also, wie du sagst, das waren ja eigene Fehler. Auch sonst viele Penalties gehabt. Die Chargers, glaube ich, wollte gerade mal gucken. 10 Stück waren es für 85 Yards. Ja, das sind dann am Ende die Situationen, die dich killen. Gerade in so einem Spiel.
Ja. Einen Arbeitsauftrag kriegen die Chargers mit für nächste Woche. Die haben zwar 155 Rushing Yards kreiert, aber, lass mich gerade nochmal nachsehen, genau, also 60 davon gehen auf Justin Herberts Konto. Du musst einen Weg finden, um Marian Hampton nachhaltiger und vor allem effektiver einzubinden. Ansonsten ist das nicht reproduzierbar, gerade die 60 Rushing Yards von Justin Herbert kriegst du nicht jede Woche hin. Das funktioniert nicht. Also da muss dein Laufspiel einfach ein bisschen produktiver sein. Und dann, ich denke, das ist so ein bisschen der Schlüssel natürlich auch gerade in dieser Jim Harbaugh Offense, gerade auch geführt von Greg Roman, dann einfach so ein bisschen der Schlüssel wieder dahin, neben der Offensive so ein bisschen mehr Leben zu schenken.
Auf jeden Fall. Erwähnen müssen wir noch Jaden Daniels, erstes Spiel zurück, 15 Completions bei 26 Versuchen, ein Touchdown und 231 Yards. Selber gelaufen ist er auch ein paar Mal, 8 Mal mit 39 Yards. Hervorzuheben ist hier auch Crosby Merritt, der Running Back, der Rookie Running Back, 14 Carries, 111 Yards, 2 Touchdowns. Also der hat, auch wenn es für Fantasy interessiert, auf jeden Fall sehr gut performt. Und Deebo Samuel kann man auch mal herausheben, also mit Abstand der beste Receiver bei Washington. Der nächstbeste hat 2 Receptions, er hat 8 für 96 Yards und 1 Touchdown. Also auch Deebo, ja, macht sich der Trade, macht sich auf jeden Fall bezahlt, gerade jetzt, wo auch Terry McLaurin noch nicht wieder spielen kann. Dann ziehen wir weiter. Ein Spiel, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Lions, Bengals. Die Lions schlagen die Bengals 37-24. Was mich, also wenn man jetzt, sagen wir mal so, wenn man das vierte oder Mitte, dritte, Viertel, sagen wir mal so, bis dahin nicht gesehen hat oder nicht wusste, dass es noch kommt, musst du als Bengals nicht sagen, also müsste man als Front Office der Bengals nicht sagen, irgendwie, also muss man was tun auf Quarterback? Machst du nicht, drohst du nicht, Gefahr zu laufen, irgendwie deine gesamte Mannschaft, ich will es nicht sagen, gegen dich aufzubringen, aber dass die keinen Bock mehr haben zu spielen? Also gerade diese hochbezahlte Offense, dass jemand wie Chase oder Higgins oder wer auch immer irgendwann keinen Bock mehr haben, wenn man sieht, wie Browning sozusagen performt hat. Wie gesagt, hinten raus hat er dann ja Chase sogar noch 2 Touchdowns serviert. Aber keine Ahnung, kann es nicht sein, dass man ein Team auch oder den Lockerroom irgendwie verlieren kann? Also wenn man das Gefühl hat, man, und wer weiß, wann Burrow zurückkommt, keine Ahnung, aber so gefühlt die Saison so wegzuwerfen, oder haben sie einfach keine andere Möglichkeit und sagen sich, okay, ein Russell Wilson oder ein Kirk Cousins oder was würde uns auch nicht mehr helfen?
Ja, also zunächst einmal, Jake Browning versucht ja so ein bisschen einfach an der Geno Smith-Statistik zu kratzen, um ihm so ein bisschen, ne, ein bisschen Entlastung zu geben. Jake Browning jetzt mit 5 Interceptions in 3 Spielen, angeführt von dem Spiel gegen die Vikings, das nicht gut aussah vor 2 Wochen, und jetzt wieder 3 gegen die Lions. Das Problem, vor dem die Bengals halt stehen, ist, A, der Markt ist extrem ausgedünnt. Es gibt keine wirklich valide und Option, auch einfach jetzt einen Quarterback einzukaufen für wenig Geld, den du dann natürlich auch noch in dein System anlernen musst. Und ich glaube, das wird halt so ein Stück weit der Grund sein, weshalb die Bengals weiterhin versuchen werden, auch mit Jake Browning halt irgendwie den Karren auf die Straße und die PS auch auf die Straße zu kriegen. Und dass das prinzipiell funktionieren kann, hat er auch heute tatsächlich nochmal gezeigt, ja, im 4. Viertel. Ist aber natürlich absolut kein, oder sprich, also ne, negiert natürlich absolut auf gar keine Art und Weise die ersten 3 Viertel, die er heute gespielt hat, wieder.
Vor allen Dingen, weil die Lions bestimmt zwischendurch auch mal gedacht haben, oh komm, das schaukeln wir hier easy nach Hause.
Ja.
Und jeder andere hätte sie vielleicht bestraft. Die Bengals waren, sagen wir mal, drauf und dran, und man hat schon das nächste Comeback so leicht gerochen, sagen wir mal so. Aber die Lions haben es dann auf jeden Fall nach Hause gebracht.
Ja, die Lions sind auch so ein Team, die bringen halt die Dinger nach raus. Nein, aber die werden mit Sicherheit so ein bisschen abgeschaltet haben, keine Frage. Aber die hatten ja ihr Polsterchen. Und insofern, also das wird halt der Grund sein, weshalb die weiter mit Jake Browning fahren werden. Da wird auch kein Wechsel stattfinden, bis Joe Burrow wieder zurückkommt. Zumal du halt, ja, wie gesagt, auch gar keine Kapazitäten, gar keine Ressourcen hast, jetzt irgendwie großartig in Quarterback einkaufen zu gehen oder sonst irgendwas. Ne? Also du wirst die bittere Pille schlucken müssen. Du wirst weiter mit Jake Browning spielen müssen. Und die nächsten Spiele der Bengals sind, hör mal, Green Bay, Pittsburgh, Jets, Bears. Und dann hast du Bye-Week in Woche 10. Ganz ehrlich, ich sehe da 2 bis 3 Siege potenziell, wenn Jake Browning vernünftig spielt, weil die Bengals Defense, und das musst du denen gut halten, haben die wirklich lange im Spiel gehalten gegen die sehr, sehr potente Detroit Lions Offense. Ja. Haben sie sehr, sehr lange im Spiel gehalten, ja auch mehrere Turnover passiert, darfst du nicht vergessen. Ich glaube, es waren was. Wo ist es? Zumindest ein Fumble war dabei. Ein Fumble. Aber da waren auch eine Menge Stops mit dabei. Von daher, die Bengals
ein Turnover hatten sie. Ja. Aber genau. Sie haben auch diverse Stops gehabt. Trey Hendrickson auch wieder mit den Fumble geforced. Der war auf jeden Fall auch am Start. Also die Defense sah besser aus und hat die auch, ja, als so man sie zumindest in dem letzten Jahr gesehen hat. Also da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan.
Ja, zumindest mal in dem Spiel. Zumindest mal in dem Spiel. Also von daher, die Defense hat Möglichkeiten gelassen, aber dann im dritten Viertel ist ja so ein bisschen der Faden gerissen. Du hast noch so viel Zeit, auch gerade gegen die Lions irgendwie im Spiel zu bleiben. Ja, und dann kam... Und
sie haben halt auch kein Laufspiel, ne, muss man auch sagen. Also selbst, also dass ein Jake Browning da bester Runner ist, 31 Yards, spricht natürlich auch, ist jetzt nicht ganz so schlimm wie die Dolphins, aber könnte auch besser sein, sagen wir es mal so.
Ja, zumal ich mir halt auch vorstellen kann, dass das Teams halt gerade defensiv gegen die Bengals im Jake Browning vorgehen mit der Mentalität, yo, wenn du uns schlägst, dann durch die Luft, aber genau. Wir nehmen euch den Lauf. Aber wenn du uns schlägst, dann musst du das durch die Luft machen. Und er hat noch nicht bewiesen, dass er das kann.
Ja. Gut, also die Lions nach ihrer Niederlage im ersten Spiel weiter ungeschlagen und gehen auf 4-1. Ja, das sind so ein bisschen auf jeden Fall die Lions, die wir erwartet haben. Und da hat der Panic-Button, den viele schon gedrückt haben nach der Niederlage gegen die Packers am ersten Spieltag, der war auf jeden Fall unbegründet, können wir so sagen. Erwähnen kann man noch, David Montgomery hatte heute, der kommt, glaube ich, aus Cincinnati, hat einen Touchdown-Pass selber geworfen, hat einen Touchdown erlaufen. Jahmyr Gibbs hatte auch wieder einen Touchdown und das ist, glaube ich, Rekord. Das ist irgendwie das 14. Spiel, wo jeder von den beiden einen Touchdown hat, als Komitee sozusagen oder als Running Backs, dass man das schafft. Wie sind sie mit, ich habe vergessen mit wem, aber auf jeden Fall halten sie da den Rekord, was das angeht, mit 14 Spielen, wo beide jeweils einen Touchdown erzielen.
Ja, Sonic und Knuckles.
Wie bitte?
Sonic und Knuckles nennen sie sich, ja.
Ah ja, genau, ja. Gut, was haben wir denn noch? Ach so, natürlich, auch ein Shootout, Bucks gegen Seahawks. Das war ein Spiel, was hat, also wenn man Offense liebt, auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
Ja, ein Spiel mit Anlaufschwierigkeiten für beide Seiten. Ja. Erste Viertel, ja nur 3 Punkte für die Buccaneers. Aber je länger das Spiel ging, desto mehr hast du gemerkt, eieiei, was ist denn hier los? Also das war ja wirklich vom Feinsten. Die Seahawks waren ja an einem Punkt, wo sie 5 Drives hintereinander 5 Touchdowns produziert haben.
Ja.
Und die Buccaneers haben dagegen gehalten. Konsequent. Also ich meine, Jackson Smith und Jigba hat ein verrücktes Spiel. Mekhi Buka führt weiterhin seine Offensive Rookie of the Year Kampagne fort. Kann man, glaube ich, so sagen. Auch hier wieder 7 Catches für 163 Yards.
Ein Touchdown und auch was für Catches. Also, ne? Also der Typ ist wirklich, ja. Der Typ ist wirklich eine Sensation. Hat natürlich auch einen Quarterback, der gerne viel wirft und auch in enge Fenster und einiges probiert, aber das passt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut zusammen. Und wenn man sich die gesamte Passing-Offense, wenn Mike Evans noch wieder zurückkommt, vorstellt, haben die Buccaneers auf jeden Fall einiges anzubieten. Aber ich glaube, ich habe das Ergebnis noch nicht verkündet. Also die Bucks schlagen Seattle mit 38-35 in Seattle. Ist auf jeden Fall ein Statement. Und die Bucks wieder mit einem Last-Second-Sieg sozusagen, wie alle ihre Siege in dieser Saison. Also die darf man auch nie abschreiben. Und ja, krasses Spiel auf jeden Fall.
Er war schon der dritte Fourth-Quarter Game-Winning-Drive von Baker Mayfield allein diese Saison. Beide Quarterbacks haben sich aber nicht viel gegeben. Sam Darnold 28 von 34 für 341 Yards und 4 Touchdowns. Baker Mayfield auch 29 von 33 Pässen angebracht. Für 379 Yards und 2 Touchdowns. Rashad White hatte 2 Touchdowns erlaufen in der Abwesenheit von Bucky Irving.
Ja, muss man auch sagen.
Gegen die Seahawks-Defense, die ja vorher keinen Rushing-Touchdown zugelassen hat über die ersten 4 Wochen.
Das auf jeden Fall. Die Bucks waren aber auch eine sehr gute Rush-Defense eigentlich. Kenneth Walker, der hat die 100 nicht geknackt, ist bei 86, glaube ich, gelandet am Ende. Ich glaube, die haben jetzt auch seit 12 Spielen, haben die keinen 100-Yard-Rusher zugelassen. Nee, insgesamt Rushing. Dann haben sie so lange wie viel nicht zugelassen. Das werden sie aber heute geknackt haben, die Seahawks, oder? Also insgesamt.
Insgesamt hatten sie, was sind das, 122?
122, ja, okay. Also.
Ja. Genau. Ansonsten ein bisschen Liebe da lassen für AJ Barner. Den ist er Backup-Tightend hinter Elijah Royer. Ich bin mir gerade gar nicht über das Depth-Chart bewusst. Und jedenfalls AJ Barner, der Tightend, hat auch 2 Touchdowns gefangen für die Seahawks. Und am Ende war es ja extrem spannend. Also die Seahawks hatten den Ballstand 35-35. Und ich weiß nicht, da hat schon wieder der alte Sam Darnold durchgeschielt. Ne? Das darfst du nicht machen.
Ja, vor allen Dingen, wir haben ihn gelobt und wir haben gesagt, er hat ein geiles Spiel gemacht eigentlich. Auch der Touchdown zum 35, die sind ja in Führung gewesen, ne? 35-28 für die Seahawks stand es, ja?
Und nee, schon 35-35 zu dem Zeitpunkt.
Nee, du meinst jetzt die Interception, aber ich meinte nochmal, der Touchdown davor war so, da war er schon fast gesackt, hat sich noch irgendwie losgerissen und nochmal da rausgewunden und dann, ich glaube, es war sogar 4. und 2 und hat dann noch den Touchdown angebracht, wo sie dann 35-28 in Führung gegangen sind. Aber du spieltest an auf diese, ja, es war am Ende, kann man sagen, ist das die entscheidende Situation gewesen, weswegen die Bucks dann noch gewonnen haben, das Ding, weil Darnold eine Interception wirft. Also er trifft ja erst auf einen Helm, ne, von der D-Line irgendwie, aber trotzdem fand ich, dass die Richtung, wo er da hingeworfen hat, also wenn man das danach nochmal in den Zeitlupen gesehen hat, da war gar keiner, also weil der Ball war ja so leicht nach unten geworfen, sagen wir mal, sonst wäre er den Helm nicht getroffen von dem Verteidiger, aber da wäre auch keiner gewesen, hatte ich das Gefühl, oder? Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, sah für mich so ein bisschen, entweder wollte er ihn wegwerfen, einfach auf den Boden nach vorne, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, das war auf jeden Fall.
Ich glaube, er wollte zumindest, klar, in die Vicinity, in die Reichweite von irgendeinem seiner Receiver gehen. Denke mal schon, dass das seine Intention gewesen ist. Ich meine, im Nachhinein bist du immer cleverer. Und wir sind jetzt hier gut bedient, weißt du, wir sitzen hier ganz entspannt, ja, haben das Play gesehen, die Hände über dem Kopf.
Hast du es denn überhaupt gesehen oder hast du da nur die Cardinals geguckt?
Ich hab's gesehen, weil ich war natürlich auch so ein bisschen das Spiel am Verfolgen, weil ja, die Cardinals stehen jetzt 2-3 und ja, die Niederlage tut extrem weh. Aber auch da, die Saison ist noch lange. Und ja, wir haben jetzt gegen die Titans verloren, aber dann gewinnst du halt 2-mal gegen die Rams. Ist kein Problem.
Er guckt schon wieder nach vorne, das finde ich gut.
Ja. Zurück auf die Seahawks. Wir sitzen hier bequem und können das jetzt verzählen, aber ich finde, in der Situation darfst du den Ball nicht werfen. Das ist auch wieder so eine Lesson, die wird Sam Darnold mitnehmen für sich. Da nimmst du halt den Sack, weil so einen Fehler darf dir nicht passieren. Ja, die Buccaneers kriegen aus der Interception resultierend den Ball schon in Field Goal Range. Das darf nicht passieren. Im Zweifel punttest du den Ball weg. Ah, und dann gehst du in die Verlängerung, aber das darf nicht passieren. Und wie gesagt, das ist jetzt bequem zu beurteilen im Nachhinein, aber am Ende des Tages war das der einzige Fehler für mein Empfinden, den sich Sam Darnold auch erlaubt hat oder den sich irgendeiner von den Quarterbacks an dem Tag erlaubt hat. Und der hat am Ende das Spiel entschieden. Bei so einem Highscoring-Game, bei so einem Shootout ist das häufig so. Und ja, aus der Interception resultierend haben die Buccaneers das Field Goal dann geschossen und dementsprechend 38-35 gewonnen. Sehr, sehr spannendes Spiel, sehr, sehr schönes Spiel auch, gerade natürlich für offensive Liebhaber. Ja, glaube, das fasst es im Großen und Ganzen zusammen.
Ja, erwähnen muss man noch, das war nämlich der einzige, es gab noch einen Turnover, wieso war denn der eben nicht in dieser Statistik da? Das habe ich mich gerade gefragt. Weil Jalen Milroe kam ja rein für einen Spielzug und der hat doch einen Fumble gehabt und ihn verloren. Ah ja, genau, doch, waren doch zwei. Wow. Ja, natürlich auch bitter, als dann als Quarterback, Ersatzquarterback einmal reinkommst und dann das Ding gleich verlierst. Mhm. Gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch, was den heutigen Spieltag angeht oder den Sonntag angeht. Ich hatte ja schon zum Beginn der Aufzeichnung gesagt, ja, so ein bisschen das erste Viertel der Saison ist vorbei. Und ich will jetzt gar nicht noch mehr hier die ganze Liga analysieren, aber wenn du so guckst und sagst, okay, nach 5 Spielen kann man schon mal sagen, die sehen auf jeden Fall richtig gut aus oder die sehen nicht so gut aus. Wenn wir mal ins Positive gucken, was sind so die Teams, sagen wir mal die Top 3 für dich, die du so siehst im Moment? Oder und auch am Ende vorne erwartest, sagen wir mal so, oder dass die das halten können?
Die Top 3 Teams sind für mich klar die Bills. Haben sich bisher überhaupt keine Blöße gegeben, haben bisher einfach Business as casual, Business as usual gemacht, gewinnen die Spiele, die wir gewinnen sollen. Geben sich da überhaupt keine Blöße und gerade spielen sie ja noch gegen die Patriots, wo wir ja antizipieren zumindest, dass sie das Spiel gewinnen. Und ansonsten, was hast du noch? Da kannst du dich, glaube ich, echt streiten. Also die Buccaneers sehen unheimlich stark aus momentan, wenn Mecca Egbuka und Baker Mayfield ihre Connection aufrechterhalten können, finde ich, sehen die Buccaneers extrem stark aus in der NFC. Und
Eagles, die Cowboys. Die Colts, achso, ich habe verstanden, die Colts, ja.
Colts. Die Colts, die spielen sauberen Football, das muss man mal hervorheben, die stehen 4-1, das hat keiner kommen sehen zu Beginn der Saison. Muss man halt ja so sagen.
Für dich auch die Top-Überraschung der Saison bis jetzt, positiv?
Top-Überraschung, ich gucke gerade nochmal durch, aber ja, definitiv. Also auf jeden Fall oben mit dabei, als Top-Überraschung, doch 100%. Und deswegen würde ich die auf jeden Fall erstmal hervorheben, einfach noch als Team, das ich momentan einfach sehr stark sehe. Und weil ich weiß, dass die Cardinals nächste Woche gegen die Colts spielen und die entsprechend schlagen werden in Indianapolis, kann ich da sagen, ich habe es nicht gesagt. Also, ich versuche einfach nur positiv zu bleiben.
Ja, ich merke schon.
Nee, aber die Colts haben echt Liebe verdient, muss man halt wirklich sagen. Die werden ihren Ruf, oder die performen weit über ihre Erwartungen oder über den Erwartungen, die, glaube ich, die NFL-Landschaft und auch wir hatten. Und von daher muss man da auf jeden Fall lieber da lassen, ansonsten die üblichen Verdächtigen, ne? Klar, Lions, Eagles spielen sehr, sehr gut. Commanders, finde ich, hast du Luft nach oben, aber dass die so ein bisschen abstagnieren, war sowieso klar, weil Cliff Kingsbury bei denen ins zweite Jahr geht. Und darauf brauchen wir jetzt aber nicht in Detail eingehen. Ja, und werden wir sehen, welche Teams sich da noch rauskristallisieren werden über die nächsten Monate.
Genau, so ein bisschen die Enttäuschung haben wir ja schon angesprochen, auf jeden Fall Dolphins. Ravens natürlich, wobei man, wenn man die beiden vergleicht, wahrscheinlich eher den Ravens noch ein Comeback zutraut, dass sie sich noch irgendwie in die Playoffs mogeln. Im Moment, wie gesagt, 1-4 zusammen mit den Browns in der Division. Die Steelers bei 3-1 vorne. Das ist natürlich schon ein Brett, wenn du jetzt so hinten liegst. Die Steelers, wie gesagt, bei diese Woche. Also, und auch, ne, wir haben es angesprochen, die Chargers waren ein Team, was vorne richtig marschiert ist. 3 Division-Siege zu Anfang der Saison, jetzt 2-mal verloren und schon hast du alle wieder dran. Ne? Die Broncos auch 3-2, die Chiefs 2-2, außer die Raiders, die so da das Schlusslicht bilden mit 1-4. Aber gefühlt haben die Chargers jetzt gegen die Giants besonders mehr so ein bisschen gegen die Commanders, ne? Vielleicht kannst du gegen die verlieren, aber gegen die Giants hättest du wahrscheinlich letzte Woche einfach nicht verlieren dürfen.
Lass mich noch eine Enttäuschung der ersten 5 Wochen anführen. Es sind die Cardinals. Und ganz klar, also ich meine, ich bin auch mit einer gewissen Erwartungshaltung einfach reingegangen in die Saison. Aber ich wusste ganz genau, was dieses Team an Talent hat, zu was dieses Team eigentlich in der Lage ist. Aber die Cardinals stehen sich selbst im Weg, besiegen sich selbst. Die haben sowohl gegen die Rams eigentlich schon, gegen die Seahawks, als auch gegen die 49ers tatsächlich nur einen Quarter lang vernünftig Football gespielt. Und waren in beiden Spielen dabei, das Spiel zu gewinnen, bis sie es verloren haben. Also die haben jetzt 3 Spiele in Folge verloren gegen Walk-Off-Field-Goals. Und um das einmal in Verhältnis zu setzen, die 49ers führen die Division gerade mit 4-1 an, haben insgesamt über die ersten 5 Wochen 106 Punkte gescored und nur 98 Punkte zugelassen. Das sind 8 Punkte Differenz, stehen aber 4-1. Die Cardinals haben 103 Punkte gescored und 96 Punkte zugelassen. Das sind 7 Punkte Differenz und stehen 2-3.
Ja, ist crazy.
Also, es ist crazy. Ne? Also, was da halt einfach den Unterschied macht. Die Cardinals hatten bisher nur One-Scoring-Games. 2 davon haben sie gewonnen, 3 davon haben sie verloren. Ne? Cardinals doing Cardinals things. Wir haben darüber gesprochen. Aber das Team, das hat so ein, also wirklich, ich habe zu Beginn der Saison gesagt, dass viele, viele schauen über die Cardinals hinweg und unterschätzen sie. Aber leider mal wieder werden sie ihrem Ruf gerecht und beweisen den Zweiflern, dass sie recht haben.
Das ist irgendwie so das ewige Versprechen, finde ich. Das ist schon lange so. Man, keine Ahnung. Das ist so ähnlich wie bei den Chargers auf eine Art und Weise, finde ich. Also die auch immer hoch gehandelt werden, immer wieder und dann es irgendwie wieder schaffen, zu enttäuschen. Gut, die Saison ist noch lang. Wie gesagt, das war das erste Viertel. Ich glaube, theoretisch, ja, wir haben es gesagt, die Ravens, da sehen wir noch die Möglichkeit, trotz 1-4 sicherlich noch was zu reißen in dieser Saison. Überrascht haben mich, möchte ich noch erwähnen, freut Kutsche bestimmt die Jaguars bei 3-1, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Die spielen ja noch Montag, glaube ich.
Pass auf, sie gewinnen Monday Night Football gegen die Chiefs.
Okay, dann habt ihr es hier zuerst gehört, ob das passiert. Das wäre natürlich auch krass. Und ich sehe jetzt hier gerade vor mir, also es ist wirklich, egal welche Statistiken ich aufrufe hier, wenn im kleinen Fenster wird immer wieder Brainfart von DeMarco eingeblendet. Der läuft hier mal als erst. Also das kannst ja, du dir.
Mario DeMarcado.
DeMarcado, so heißt er. Das kannst du dir, glaube ich, bis zum Ende der Saison oder zumindest für die nächste ganze Woche wirst du das sicherlich nicht loswerden.
Ich versuche morgen früh mit einem Lächeln aufzustehen.
Sehr gut, so nämlich. So, immer positiv nach vorne.
Also.
Joshua, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gebracht und man hat wirklich ein ernst gemeintes oder das wirkliche Leiden eines Football-Fans zu Beginn dieser Sendung auf jeden Fall hautnah gespürt.
Das hoffe ich, dass das rübergekommen ist.
Und ich glaube, da gibt's viele, die genauso das nachempfinden können. Und die NFL bricht die Herzen an dem einen Wochenende und am nächsten ist man auf einmal wieder oben auf. Das ist das Schöne. Gut.
Das ist das Schöne.
So, eine schöne Woche euch da draußen, eine schöne Woche dir. Und genau, wir hören uns bestimmt dieses Jahr nochmal das ein oder andere Mal im Frühstücksei. Macht auf jeden Fall viel Spaß und vielen Dank dafür.
Danke gleichfalls. Wir hören uns.
Bis dann. Euch da draußen auch eine schöne Woche. Tschüss.